Die anderen warteten dicht zusammengedrängt und schauten Boromir und Aragorn nach, die langsam zu schwarzen Punkten auf weißem Grund schrumpften. Endlich waren auch sie außer Sicht. Die Zeit schleppte sich hin. Die Wolken hingen wieder tiefer und entließen vereinzelte, kreiselnde Schneeflocken. So verging etwa eine Stunde, obwohl es ihnen viel länger vorkam, und dann sahen sie endlich Legolas zurückkehren. Zugleich kamen weit hinter ihm Boromir und Aragorn um die Wegbiegung und arbeiteten sich den Hang herauf. »So«, rief Legolas, als er herantänzelte, »die Sonne bringe ich nicht mit. Sie ergeht sich in des Südens blauen Gefilden, und um ein paar Schneewehen auf diesem Rothörnchen schert sie sich nicht. Doch einen Hoffnungsschimmer bring ich all denen, die mit dem Schicksal geschlagen sind, auf zwei schweren Beinen laufen zu müssen. Gleich hinter der Biegung liegt die größte Schneewehe, und unter ihr wurden unsere starken Männer beinahe begraben. Verzweifeln wollten sie schon, als ich umkehrte und ihnen sagte, dass die Wehe kaum dicker als eine Mauer ist. Auf der anderen Seite wird der Schnee gleich spärlicher, und weiter unten ist er nur noch ein weißes Laken, eben genug, um eines Hobbits Zehen zu kühlen.« »Ach, hab ich's nicht gleich gesagt?« knurrte Gimli. »Das war kein normales Unwetter. Das war das übelwollende Karadras. Es mag weder Elben noch Zwerge, und diese Wehe hat es dorthin gelegt, um uns den Fluchtweg abzuschneiden. Aber zum Glück hat dein Karadras vergessen, dass auch Menschen bei euch sind,« sagte Boromir, der eben herankam, »und wackere Menschen obendrein, wenn ich das sagen darf. Allerdings wäre jeder Erstbeste mit einem Spaten wohl nützlicher gewesen. Immerhin, wir haben eine Gasse durch die Wehe gebrochen, und dafür werden alle hier uns dankbar sein, die nicht auf leichten Sohlen wie Elben laufen.«
»Aber wie sollen wir denn überhaupt da hinunterkommen, selbst wenn ihr die Wehe durchbrochen habt?« sagte Pippin und sprach damit aus, was auch die anderen Hobbits dachten.
»Keine Angst«, sagte Boromir, »müde bin ich zwar, aber ein bisschen Kraft habe ich noch, und Aragorn ebenfalls. Die kleinen Leute werden wir tragen, die anderen werden es hinter uns zur Not allein schaffen. Komm, Herr Peregrin, fangen wir mit dir an.« Er hob sich den Hobbit auf den Rücken. »Halte dich fest, die Arme werde ich brauchen«, sagte er und ging los. Dahinter kam Aragorn mit Merry. Pippin bestaunte Boromirs Stärke, als er den hohen Schnee um sich sah, durch den Boromir ohne jedes andere Werkzeug als seine mächtigen Gliedmaßen eine Art Weg gebahnt hatte. Auch jetzt noch, beladen wie er war, verbreiterte er die Spur für die Nachfolgenden, indem er im Vorübergehen den Schnee beiseite schob. Schließlich kamen sie zu der großen Schneewehe. Sie stand quer über den Bergpfad wie eine glatte, frisch errichtete Mauer, die messerscharfe obere Kante höher als zwei Männer von Boromirs Größe übereinander. Doch durch die Mitte war eine Gasse getreten, die auf- und abstieg wie ein Brückenbogen. Auf der anderen Seite wurden Merry und Pippin abgesetzt, und zusammen mit Legolas warteten sie auf die anderen. Nach einer Weile kam Boromir wieder und brachte Sam. Dahinter, in der immer noch schmalen, aber nun gut ausgetretenen Spur, ging Gandalf mit Lutz am Zügel, auf dem Gimli zwischen dem Gepäck saß. Als letzter kam Aragorn mit Frodo auf dem Rücken. Sie gingen durch die Gasse. Doch kaum stand Frodo wieder auf den eigenen Füßen, als mit tiefem Grollen eine Lawine von Steinen und Schnee herabgedonnert kam. Sie drückten sich an die Felswand, halb geblendet vom aufstiebenden Schnee, und als die Luft wieder rein war, sahen sie den Pfad hinter sich versperrt.
»Genug, das reicht uns«, rief Gimli. »Wir gehen ja schon, und zwar schleunigst.«
Und tatsächlich schien nach diesem letzten Schlag die Wut des Berges verraucht zu sein, als ob es ihm genüge, die Eindringlinge zurückgeschlagen und von einem zweiten Vorstoß abgeschreckt zu haben. Nun drohte kein Schneefall mehr. Die Wolken zerstreuten sich allmählich, und es wurde heller. Wie Legolas gemeldet hatte, wurde die Schneedecke dünner, je tiefer sie kamen, so dass auch die Hobbits gehen konnten. Bald standen sie wieder an der flachen Stelle oberhalb des steilen Hangs, wo sie in der letzten Nacht die ersten Schneeflocken bemerkt hatten. Der Vormittag war weit fortgeschritten. Von ihrem erhöhten Standort blickten sie zurück auf das niedrigere Land im Westen. Irgendwo, weit weg zwischen den Hügeln zu Füßen des Berges, lag die Talmulde, von der sie den Aufstieg auf den Pass angetreten hatten. Frodo taten die Beine weh. Er war durchgefroren bis auf die Knochen und hatte Hunger. Ihn schwindelte es beim Gedanken an den langen, mühsamen Abstieg. Schwarze Flecken schwammen ihm vor den Augen. Er rieb sie, aber die schwarzen Flecken blieben da. In einiger Entfernung unter ihnen, aber immer noch hoch über den niedrigen Vorbergen, kreisten schwarze Punkte in der Luft. »Schon wieder die Vögel«, sagte Aragorn und zeigte hin. »Das lässt sich jetzt nicht ändern«, sagte Gandalf. »Ob sie nun gut oder böse sind oder überhaupt nichts mit uns zu tun haben, wir müssen schleunigst hinunter. Auch nicht an den Knien des Rothorns können wir die Nacht abwarten.« Ein kalter Wind wehte ihnen von oben hinterher, als sie dem Rothorntor den Rücken kehrten und müde den Hang hinabstolperten. Caradhras hatte gesiegt.